Guten Morgen miteinander. Habt ihr als Kinder mal davon geträumt, als Schatzjäger einen Piratenschatz oder eine verloren geglaubte Goldlieferung aus der Römerzeit zu finden? Und auch heute noch gibt es Leute, die tatsächlich nach solchen Schätzen suchen. Es gibt ganze Fernsehserien darüber, wie eine wagemutige Mannschaft zum Beispiel in Alaska nach Gold sucht. Oder wie Leute mit einem Forschungsschiff über den hohen Ozean fahren und den Boden nach versunkenen Schiffen absuchen, in der Hoffnung, die wertvolle Fracht dieser Schiffe bergen zu können. Viele aber sind auch auf der Suche nach einem Schatz, der nicht aus Gold und Silber ist, sondern aus Fleisch und Blut. Sie sind auf der Suche nach ihrem Lebenspartner, nach dem Menschen, mit dem sie das Leben verbringen wollen. Und dies tun sie, je länger sie mehr, nicht mehr in Bars, irgendwo im Ausgang oder auf Festen oder irgendwo an einem Seminar, wo man sich mit Gleichdenkenden trifft, sondern oder in der Gemeinde, sondern man tut das heute, je länger sie mehr, online. Und all diese Leute, die sind auf der Schatzsuche, sind auf der Suche nach diesen Schätzen, weil sie sich davon Gewinn und Bereicherung für ihr Leben erhoffen. Und um diesen Schatz zu erhalten, geben diese Menschen sehr viel auf. Sie geben sehr viel auf, um an diesen Schatz zu gelangen. Entweder geben sie ihr gemütliches Zuhause auf, irgendwo in einer Großstadt, um irgendwo in der Wildnis nach Gold schürfen zu können. Oder sie geben liebgewonnene Eigenschaften, Eigenheiten auf, um ihren Traumpartner zu gefallen. Und auf Schatzsuche zu sein, ist ja eigentlich etwas Gutes. Und in diesem Text, den wir heute miteinander anschauen, sagt uns auch Jesus, dass es etwas Gutes ist, dass wir nach Schätzen suchen, nach etwas suchen, das Wert hat. Und heute darf ich mit euch auf die Schatzsuche gehen, nach etwas, das wirklich Wert hat und Bestand hat, nach etwas Wichtigem, nach dem größten Schatz, den wir überhaupt finden können. Und ich darf das nicht mit irgendjemandem machen, sondern ich darf das mit Jesus machen. Ich darf mit Jesus auf diese Schatzsuche gehen und einen Schatz finden, den alle anderen Schätze übersteigt. Wir lesen in Matthäus 13, Vers 44. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, und dafür den Acker kaufte. Jesus hat dieses Gleichnis in einer Predigt erzählt. In dieser Predigt erklärt Jesus seinen Zuhörern das Himmelreich anhand von mehreren Gleichnissen. Und in jedem Gleichnis davon, von dieser Predigt, erklärt er einen bestimmten Aspekt des Himmelreiches. Wir dürfen diese Predigt in Matthäus 13 nachlesen. Und der Evangelist Matthäus verwendet hier das Wort Himmelreich. Er ist der einzige Evangelist, der dieses Wort nennt. Er verwendet es wahrscheinlich, weil er an die Juden schreibt. Die Juden hatten große Ehrfurcht davon, den Namen Gottes in den Mund zu nehmen und haben darum Umschreibungen benutzt. Statt Gottesreich oder Reich Gottes oder Herrschaftsgebiet Gottes verwenden sie hier Himmelsreich. Und Matthäus will hier seine jüdischen Zuhörer ansprechen, seine jüdischen Zeitgenossen. Statt Reich Gottes verwendet er eben Himmelreich. Und Gottes Reich existiert schon vor Raum und Zeit. Es hat schon vor Beginn dieser Welt existiert. Aber es ist besonders sichtbar und erfahrbar geworden dadurch, dass Jesus zu uns auf diese Erde gekommen ist, dadurch, dass er hereingebrochen ist in unsere Zeit, in unsere Dimensionen, die wir sehen können. Und es dauert an, bis Jesus wiederkommt und Gott sein seine Herrschaft, sein Reich für alle sichtbar aufrichten wird. Und heute ist das Reich Gottes überall dort, wo Gottes Wille geschieht. Und wo Christen, also wir als Nachfolger von Jesus, von Gottes Liebe und seiner Vergebung erzählen und sie weitergeben, sie teilen, sie auch ausleben untereinander. In dem Gleichnis, das ich mit euch betrachten will, zeigt uns Jesus den enormen Wert dieses Himmelreiches. Und ich möchte mit euch dieses Gleichnis anhand von 3 Punkten betrachten. Lasst dir von Jesus die Augen öffnen für diesen Schatz. Betrachte den Schatz und erfreue dich daran. Und den letzten Punkt, gib dein Leben aus Freude an ihm, Jesus Christus. Ich weiß nicht, wo du im Glauben stehst. Vielleicht bist du schon lange Christ und hast schon einen langen Weg mit Jesus gegangen. Vielleicht bist du aber auch nur interessiert an Jesus, bist du gespannt darauf, wieso soll ich eigentlich sein Nachfolger sein? Was bringt es mir, Jesus nachzufolgen? Vielleicht bist du auch hier und denkst dir, also eigentlich wüsste ich jetzt besser mit meiner Zeit anzufangen, als hier zu sitzen und Simon zuzuhören. Egal, wo du heute Morgen stehst, ich möchte, dass wir heute Morgen alle merken und uns allen bewusst wird, wie wertvoll das Himmelreich ist, wie wertvoll die Gemeinschaft mit Gott ist und dass wir vielleicht zum ersten Mal oder vielleicht ganz neu die Freude an Jesus gewinnen, die Freude an dem Himmelreich, die Freude an der Gemeinschaft mit Gott, die Freude daran, diesen Schatz zu betrachten und ihm unser Leben aus dieser Freude ganz neu anvertrauen. Ich möchte zu meinem ersten Punkt kommen. Lass dir von Jesus die Augen öffnen. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Der Schatz ist verborgen. Er ist vergraben in einem Acker. Und Jesus vergleicht das Himmelreich mit diesem Schatz. Er ist verborgen. Wir können es nicht mit unseren eigenen Augen sehen. Und es liegt auch nicht irgendwo auf der Straße, sondern es ist eben verborgen. Wir brauchen jemanden, der uns diesen Schatz zeigt, der uns darauf hinweist, wo wir suchen müssen. Jemanden, der uns zeigt, dass das Reich Gottes real ist und wirklich existiert. Dieser jemand ist Jesus Christus. Er ist zu uns auf die Erde gekommen, um uns eben genau dieses aufzuzeigen. Und es ist ihm enorm wichtig, dass wir das erkennen und dass wir es sehen. Wir brauchen ihn, weil wir Menschen von Natur aus blind sind für das Himmelreich. Wir brauchen ihn, weil wir Menschen von Natur aus Gottes Reich nicht sehen können. Er muss uns die Augen öffnen, und zwar die Augen unseres Herzens, damit wir das Himmelreich betrachten und bestaunen können. Das Himmelreich ist nicht sichtbar, genauso wenig wie die Luft sichtbar ist. Und doch atmen wir die Luft und leben durch sie. Hätten wir keine Luft, würden wir nicht leben, wir würden sterben. Wir sehen die Luft nicht und trotzdem glauben wir, dass sie da ist. Wir können die Luft erkennen, weil es Wind gibt, weil sie sich bewegt. Der Wind weist uns darauf hin, dass es Luft gibt. Wenn ich jetzt am Segeln bin, dann bin ich darauf angewiesen, dass sich diese Luft auch wirklich bewegt, also dass es windet und ich dadurch angetrieben werde. Aber ich muss auch noch erkennen, woher dass dieser Wind kommt. Denn wenn der Wind einfach nur bläst und ich nicht weiß, woher, dann werde ich irgendwo hingeblasen und komme nicht an mein Ziel. Ich muss also erkennen, woher kommt der Wind, damit ich meine Segel richtig einstellen kann, richtig setzen kann, damit das Schiff in die richtige Richtung fährt. Wir brauchen Jesus, der uns auf das Himmelreich hinweist. Genauso wie der Wind uns auf die Existenz von Luft hinweist, will uns Jesus auf die Existenz des Himmelreiches hinweisen. Denn das Himmelreich ist so real, wie die Luft real ist. Es ist da, auch wenn wir es nicht sehen. Auch wenn wir es mit unseren natürlichen Sinnen nicht fühlen, nicht schmecken, nicht sehen können, ist es so real, wie die Luft real ist. Ein anderes Beispiel. Wir haben alle elektronische Geräte, Handy, Laptops, Tablets. Und mit diesen Geräten können wir drahtlos ins Internet gehen. Wir brauchen das Internet, um zum Beispiel anhand von Google Maps den richtigen Weg zu finden, um uns orientieren zu können. Wir brauchen es, um zum Beispiel einen Ehepartner zu finden. Oder wir brauchen es, um in Erfahrung zu bringen, wo der nächste Geocache liegt. Entweder gehe ich über das Handynetz ins Internet oder über WLAN. Das sind beide Strahlungsarten, die einfach auf verschiedenen Wellenlängen funktionieren. Und wir können diese Strahlungen auch nicht sehen. Aber wir haben unsere Handys, die uns anzeigen, hey, hier hast du Empfang, hier hast du Verbindung mit dem Handynetz. Oder, ah, hier habe ich ein WLAN, das hat diesen und diesen Namen, hier kann ich mich einwählen und mich anmelden an diesem WLAN und so Verbindung zum Internet haben. Genauso wie unsere Handys uns darauf hinweisen, ob wir Empfang haben oder nicht, ob es hier ein WLAN hat oder nicht, will uns Jesus zeigen, dass es das Reich Gottes wirklich gibt, dass es da ist und nicht irgendwie nicht da ist, dass es real ist, und dazu muss uns Jesus die Augen öffnen. Wir können dieses Reich Gottes überall suchen. Wir können versuchen, in unserer eigenen Frömmigkeit das Reich Gottes zu sehen. Oder wir können es in anderen Religionen suchen, oder in Liebesbeziehungen, oder vielleicht in der Karriere. Aber nirgends werden wir diesen Schatz finden, von dem Jesus hier spricht. Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, dass Gott nicht da ist. Ich sehe ihn nicht, obwohl ich ihn jetzt ganz dringend brauchte und ihn eigentlich Jesus am liebsten hier zum einen rechten hätte, also rechten hier, hätte und mit ihm sprechen würde, könne über dieses Problem, das ich jetzt hier habe. Oder ich sehe zwar diese Menschen, die mir Schwierigkeiten bereiten, aber ich sehe Gott nicht, der mir eigentlich in diesen Schwierigkeiten helfen will. Ich sehe vielleicht den Berg Arbeit vor mir auf dem Schreibtisch, aber ich sehe Gott nicht, der mir die Kraft dafür geben will. Darum ist es wichtig, dass uns Jesus jedes Mal wieder neu die Augen für das Himmelreich öffnet. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht auch wieder ganz neu. Jesus muss uns dieses Himmelreich immer wieder neu zeigen. Wir brauchen ihn, damit wir die Realität der Herrschaft Gottes sehen können, damit sie uns vor Augen geführt wird. Wir können in seinem Wort lesen und den Weg zum Schatz erkennen. Lass dir von ihm den Weg zum Himmelreich zeigen. Lass dir von ihm zeigen, wo du suchen musst. Jesus erzählt uns dieses Gleichnis nicht zum Spaß, sondern es ist ihm wirklich wichtig, dass wir die Realität des Himmelreiches erkennen, dass wir sehen. Darum bekenne doch, sollen wir doch ihm bekennen, dass wir blind sind, dass wir ihn brauchen, um es sehen zu können, dass er uns die Augen öffnet, dass er uns sehen macht und von unserer Blindheit befreit. Wenn uns Jesus diese Augen geöffnet hat, dann können wir auch den Schatz betrachten und uns daran freuen. Darum, lasst uns doch den Schatz betrachten und uns an ihm freuen, wie dieser Mann. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich. Der Mann, der freute sich. Ich kann mir vorstellen, dass nachdem er den Schatz im Boden entdeckt hat, ihn diesen zuerst mal betrachtet hat. Er hat vielleicht diese Schatzkiste hervorgehoben, auf die Seite gestellt und langsam den Deckel geöffnet und langsam hineingeschaut, wie es da drin aussieht. Vielleicht hat er hineingegriffen und diese Rubinen, Diamanten, Goldmünzen durch seinen Finger rieseln lassen und sie bestaunt. Und nach dem ersten Staunen wird er vielleicht zurückgefreckt sein und gedacht haben, das kann nicht wahr sein. das kann nicht wahr sein, dass ich jetzt so einen riesen Schatz finden darf. Dieser Schatz ist das Himmelreich. Und er hat den Schatz gesehen, er durfte das Himmelreich sehen. Er durfte erkennen, wie viel Wert es hat, und er hat es in allen Facetten betrachten dürfen. Er hat sich darüber gefreut, wie über ein Geschenk. Er hat sich darüber gefreut, dass Gott ihm geschenkt hat, dass er ihm die Augen geöffnet hat. Wenn ich als Kind ein Geschenk bekam, dann habe ich dieses Geschenk betrachtet und ich habe es sorgfältig ausgepackt. Jeden einzelnen Kleber dieses Geschenkes habe ich sorgfältig gelöst. Und die Spannung stieg immer mehr in mir, wie dieses Geschenk aussieht. Was ist das für ein Geschenk? Und dann, wenn dieses Spielzeug, dieses Geschenk zum Vorschein kam, dieses erhoffte Spielzeug, dann war da eine riesengroße Freude. Andere Kinder, bei denen ist es vielleicht so, die sehen ein Geschenk und reißen das Verpackpapier runter, weil sie unbedingt das Geschenk haben wollen. Und sie freuen sich extrem über dieses Geschenk. Und in den nächsten Tagen zählt nur dieses Geschenk. Man spielt mit diesem Geschenk. Es ist das, wird zu einem richtigen Schatz im Leben. Das Wichtigste im Leben. Und man will es nicht mehr zur Seite legen, man will es nur noch betrachten, man will nur noch mit diesem Schatz spielen, mit diesem Geschenk spielen, man will nur dieses Geschenk haben und allen davon erzählen, was man geniales Geschenk bekommen hat. Und genauso hat sich dieser Mann über diesen Schatz gefreut. Also lasst uns jetzt einmal zusammen diesen Schatz betrachten, was denn dieser Schatz alles beinhaltet. Ich glaube, das Erste und Wichtigste, was dieser Mann erkannt hat, ist, dass er vor Gott schuldig ist und ihm absolut nichts vorweisen kann. Dass er mit seinen Leistungen Gottes Maßstab niemals erfüllen wird und niemals erfüllen kann. Er hat erkannt und geglaubt, dass Jesus Christus für seine Schuld gestorben ist und die Strafe, die eigentlich ihm gegolten hat und die Schuld, die er hat, getragen hat am Kreuz. Wir dürfen mit unserer Schuld und mit unserer Schande und unserer Scham vor Gott kommen und sie ihm hinlegen. Wir dürfen zu ihm kommen mit der Untreue, die wir manchmal vielleicht gegenüber Gott haben, und sie in uns Kreuz legen und Jesus hinlegen. Denn Gott hat sie ans Kreuz geschlagen und er hat uns die Zusage gegeben, dass er uns vergibt, wenn wir damit zu ihm kommen. Jesus hat uns den Zugang zu Gott ermöglicht. Und wir müssen keine Angst mehr vor der Strafe haben, denn dies hat Jesus bezahlt. Und wenn ich mich einmal wieder daneben benommen habe, wieder vielleicht nicht ganz die Wahrheit gesagt habe, sondern vielleicht einen Teil verborgen habe, weil ich Angst habe, dass wenn ich dies aussage, das schlecht für mich sein könnte, dann darf ich damit zu Gott kommen und muss nicht Angst haben, dass er mir zuerst wieder eins auf den Deckel gibt und mir sagt, Simon, das ist nicht gut, sondern ich darf direkt zu ihm kommen und muss nicht zuerst beweisen, dass ich brav sein kann und ein bisschen der Bibel lesen und dann zu Gott kommen und ein bisschen Vergebung in Anspruch nehmen. Nein, ich darf direkt zu Gott kommen damit und seine volle Vergebung in Anspruch nehmen. Ich darf seine ganze Vergebung in Anspruch nehmen. Und ich glaube, das ist der erste und wichtigste Teil dieses Schatzes. Vielleicht der größte Diamant, den wir da drin entdecken dürfen. Aber dieser Mann hat noch viel mehr gesehen, als dass seine Schulden vergeben sind. Nein, er hat erkannt, dass er eine lebendige Beziehung zum Schöpfer des Universums haben darf. Dass er Vater zu ihm sagen darf und uneingeschränkten Zugang zu ihm haben darf. Dass er wie ein Kind auf dem Schoß des Vaters sitzen darf und ihm zuhören darf, dass er in seiner Gegenwart sein darf und nicht mehr von diesen Schuldgefühlen beladen sein muss. Wir dürfen uns darauf verlassen, dass er uns richtig führt, dass Gott uns die richtigen Ratschläge und die richtigen Anweisungen gibt, dass diese nicht schlecht für uns sind, auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, ja, Gott sagt, das ist zwar nicht gut, aber eigentlich hätte ich das gerne. Aber Gott weiß, was gut ist für uns. Und wie ein Vater seine Kinder vor Gefahren warnt und ihnen darum gewisse Dinge untersagt, gibt uns der Vater im Himmel auch Richtlinien und Regeln, die unser Leben bewahren und unser Leben ein Ziel geben und unser Leben in der richtigen Bahn hält. Und vielleicht wird uns unser Vater auch mal erziehen, wie ein Vater Kinder erzieht. Und diese Zurechtweisung tut manchmal auch weh. Aber das macht er nicht, weil er uns quälen will, weil er will, dass jetzt sich der Simon schlecht fühlt, sondern weil er das Beste will für uns. Er will uns den Weg weisen. Er will uns den Weg zu ihm weisen, dass wir die Ewigkeit bei ihm verbringen dürfen. Und nicht aus irgendwelcher Rachsucht heraus, sondern aus Liebe, weil er uns liebt. Nun haben wir zwei wunderbare und für mich wunderschöne Edelsteine, die sich Schatzes betrachten dürfen. Aber diese Schatzkiste ist noch lange nicht leer. Die ist voll. Und ich möchte mit euch noch einen wunderschön funkelnden Brillanten bestaunen. Und den lesen wir in Johannes 4, Vers 14. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Jesus hat hier am Jakobsbrunnen zur Samariterin gesprochen, zu einer Frau, die 5 Männer hatte und mit dem Mann, dem sie jetzt zusammen ist, nicht verheiratet ist. Diese Frau hat Liebe, Zuneigung, Anerkennung bei diesen Männern gesucht und hat von ihnen erwartet, dass sie Geborgenheit bei ihnen findet. Und Jesus spricht zu ihr an diesem Brunnen, der eigentlich totes Wasser ist. Das Wasser da fließt nicht. Und er verspricht ihr lebendiges, fließendes Wasser, das sprudelt wie eine Quelle und nicht einen dreckigen Tümpel, aus dem wir trinken müssen. Jesus verspricht uns, dass wir, wenn wir zu ihm kommen, er uns lebendiges Wasser gibt, das unseren Durst stillt, unsere wirkliche Sehnsucht stillt, nach Anerkennung, nach Liebe und nach Geborgenheit. Wir können versuchen, diesen Durst zu stillen, indem wir eine Karriere machen oder Geld anhäufen oder vielleicht auch in unserem Ehepartner und der Familie. Aber nur bei Jesus finden wir das Wasser, das wirklich diesen Durst stillt. Nur bei Jesus finden wir wirklich Anerkennung und Liebe. Nur er kann uns dieses Wasser geben, das den Durst unserer Seele stillt, den geistlichen Durst, den alle Menschen irgendwo haben. Nur bei ihm finden wir das, denn er ist der Schöpfer von uns und er weiß, was wir wirklich brauchen. Nur er kann uns diese tiefen Sehnsüchte stillen. Nur er kann uns dieses fließende Wasser geben. Nun haben wir einige dieser wunderbaren Edelsteine betrachtet. Und ich glaube, wir könnten da noch viel mehr betrachten und viel länger darin verweilen, diese zu betrachten. Aber ich glaube, das würde dann irgendwann zu lange werden. Und darum macht euch doch selbst auf die Suche nach diesen Edelsteinen. Betrachtet diese doch selbst. Lest selbst nach, was Gott alles für wunderbare Schätze hat. Und lest doch vielleicht, wenn ihr zu Hause seid, mal das Kapitel Matthäus 13 und bestaunt die verschiedenen Aspekte des Reiches Gottes. Nun möchte ich zu meinem letzten Punkt kommen. Ah, da habe ich, glaube ich, eines übersprungen. Ups. Letzten Punkt kommen. Gib Jesus dein Leben aus Freude an ihm. Wir lesen Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, und dafür den Acker kaufte. Also wenn wir das lesen, fallen uns zwei Dinge auf. Erstens, der Mann hat alles, also wirklich alles getan, um diesen Schatz zu bekommen. Er hat alles hergegeben, was er hatte. Zweitens, er hat den Schatz wieder vergraben und dem Besitzer des Ackers nichts davon gesagt, was da für ein Schatz in diesem Acker ist. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt zum Beispiel in eine Brockenstube gehen würde, dort einen alten Schrank anschaue, den betrachte, jedes Türchen öffne und ein Geheimfach entdecke, in dem Diamanten drin sind, und dann gehe ich zum Verkäufer und sage, ich will diesen Schrank kaufen, sage ihm aber nicht, dass es da drin Diamanten hat, dann ist doch das Betrug, das kann ich doch nicht machen. Wieso macht das der Mann in diesem Gleichnis? Wieso verwendet Jesus diesen Mann als Beispiel? Nun, das hat mit der damaligen Kultur zu tun. Damals war es nicht ungewöhnlich, dass man Schätze im Boden vergrub, um sie vor Kriegen zu schützen. Man flüchtete von dort weg, wo man war, und hoffte, irgendeinmal zurückzukommen und diesen Schatz auszugraben und diesen Schatz wieder bergen zu können. Nun, da gab es aber viele Leute, die nicht zurückkommen konnten und diese Schätze bergen konnten. Und darum gab es sehr viele herrenlose Schätze in den Ackern im Land. Wer denn einen solchen Schatz fand, der durfte ihn behalten, soweit wir das wissen, nach dem damaligen Recht. Für diesen Finder gab es aber ein Problem, und zwar, wenn er Angestellter war des Besitzers dieses Feldes. Denn dann konnte der Besitzer des Feldes behaupten, er habe ihm den Auftrag gegeben, diesen Schatz auszugraben, und dann hätte er ihn wieder abgeben müssen. Und das wird wohl auch der Grund gewesen sein, wieso dass dieser Mann den Schatz nahm und ihn vergrub und das Feld kaufte, damit er ihn wirklich behalten kann, wirklich besitzen darf und nicht wieder abgeben muss. Die Freude über diesen Schatz hat den Mann nachhaltig verändert. Er hat alles verkauft, was er hatte, um diesen Schatz zu bekommen. Er war so sehr davon begeistert, weil er erkannt hat, dass dieser Schatz viel mehr Wert hat als alles, was er besessen hat. Das kann doch nicht unbemerkt bleiben, wenn da einer alles verkauft, was er hat, um ein Stück Land zu kaufen, das im ersten Moment vielleicht nicht mal sonderlich fruchtbar erscheint, vielleicht karg, voller Steine. Aber er kauft dieses Land, weil er ja weiß, was darin ist. Er weiß, dass der Schatz darin ist. Lasst uns mal vorstellen, lasst uns mal annehmen, du würdest gerne Lotto spielen. Und du spielst regelmäßig Lotto. Du spielst regelmäßig das Gewinnspiel. Und du verlierst eigentlich praktisch immer, wie das so bei diesem Spiel eigentlich wirklich ist. Und stell dir vor, jemand würde jetzt zu dir kommen und dir die Lottozahlen für den nächsten Jackpot verraten. Er würde dir verraten, vertraue mir. Denn ich kenne alle 6 Gewinnzahlen plus die Zusatzzahl. Und ich verspreche dir, du bist der einzige Gewinner. Und neben dem, dass du der einzige Gewinner bist, ist das noch der größte Jackpot, den es jemals gab. Es gab noch nie einen Jackpot mit solch einem Ausmaß. Stell dir aber weiter vor, diese Person, die dir das verspricht, sagt weiter, bevor ich dir diese Zahlen sage, musst du mir alles geben, was du besitzt. Alles, restlos. Für nichts weniger als das gebe ich dir. Diese Zahlen. Du wirst dir vielleicht überlegen, ist es das Risiko wert, alles zu verlieren? Was ist, wenn dieser Typ mich übers Ohr haut und mir falsche Zahlen gibt, dann habe ich nichts mehr? Das sind berechtigte Fragen und die müssen gegeneinander abgewogen werden. Du kannst den Jackpot nur besitzen, wenn du den Worten dieser Person vertraust und wirklich alles hergibst, was du hast. Nur dann kommst du an diese Lottozahlen. So ist es auch bei Jesus. Er sagt dir, ich gebe dir den Hauptgewinn. Dafür musst du mir aber alles geben, was du hast. Es gibt bei Gott nicht ein bisschen. Bei Gott gibt es alles oder nichts. Entweder du riskierst alles und erhältst dafür den größten Jackpot, den es jemals gab, oder du gehst leer aus und verlierst am Schluss doch noch alles. Jesus sagt uns, ich habe für deine Schuld bezahlt. Ich gebe dir ewiges Leben. Ich mache dich zum König, zum Kind vom König des Universums. Ich ermögliche dir eine Beziehung zum Vater des Himmels im Himmel. Ich gebe dir vom Wasser zu trinken, das nicht mehr durstig macht. Ich gebe dir das, was du wirklich brauchst. Dafür will ich aber alles von dir. Er will dein ganzes Leben und nicht bloß einen kleinen Teil davon. Wenn du Kind des Königs sein willst, dann wird Jesus dein Herr. Er will darüber bestimmen, wie du dein Leben leben sollst und nicht mehr du. Er sagt dir, wo es lang geht. Du musst Jesus vertrauen, dass er dich nicht hinters Licht führt, sondern die Wahrheit sagt, wenn er dir den Hauptgewinn anbietet. Darum ergreife die Chance und gib ihm dein Leben aus Freude an ihm, aus Freude an dem Schatz, den er dir aufgezeigt hat, aus Freude daran, wer er ist. Vertraue Jesus dein ganzes Leben an. Ja, das ist ein Risiko, aber das Risiko lohnt sich. Es ist ein Risiko, das sich lohnt und in Ewigkeit Bestand hat, weil Jesus vertrauenswürdig ist. Ich möchte zum Schluss nochmals zusammenfassen. Wir Menschen, wir brauchen Jesus, damit er uns die Augen öffnet, damit er uns die Augen öffnet für das Himmelreich, für das Reich Gottes, damit wir sehen können, dass wir ihn brauchen, dass die Gemeinschaft mit Gott viel mehr Wert hat als das Leben ohne ihn. Und wir müssen uns von Jesus immer wieder neu die Augen öffnen lassen, damit wir das Himmelreich erkennen und uns daran freuen können. Damit wir Mitglied in Gottes Familie sein können und seine Kinder sein dürfen und in seinem Reich sein können, hat Jesus alles gegeben, er hat sein Leben gegeben. Und nun fordert er nicht weniger als dein Leben, damit du das Leben gewinnen kannst. Also lass dir von Jesus die Augen öffnen und gib ihm dein Leben aus Freude an ihm. Ich möchte zum Schluss noch beten. Ja, himmlischer Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass du uns deinen Sohn geschenkt hast, dass du ihn gesandt hast, dass wir dein Himmelreich sehen dürfen, dass er gekommen ist, um uns dein Himmelreich zu zeigen, um uns deine Wahrheit aufzuzeigen. Und Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns die Augen öffnest für diese Wahrheit, dass du real bist, dass dein Himmelreich real ist, dass du uns die Schätze zeigst, die kostbaren Edelsteine, die in der wunderbaren Schatztruhe drin sind, dass du uns die Freude daran schenkst. Und ja, Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns aufzeigst, dass es sich wirklich lohnt, unser Leben für dich zu geben, unser Leben für dich aus Freude an dir zu geben, Herr. Amen.